Gnade, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In der Kirche hat sich ja so ein gewisses Vorurteil oder so ein gewisses Ideal breit gemacht, spätestens seit diesem Mönch Franziskus, und zwar das Armutsideal. Nur ein armer Christ ist ein guter Christ. Das ist vielleicht heute nicht mehr ganz so krass, aber ich meine, es wird doch gern gesehen, dass man als Christ spendet für gute Zwecke und vielleicht noch ein Patenkind hat in Afrika. Das alles war zur Zeit Jesu genau umgedreht. Zugespitzt könnte man sagen, nur ein reicher Jude war ein guter Jude. Ja, wer Gott liebt, der wird von Gott dann auch mit materiellem Reichtum gesegnet. Nun, wie steht Jesus dazu? Das ist für uns ausschlaggebend. Nicht, was gestern oder heute Mode war, sondern was Jesus meint. Und wer Jesus kennt, der weiß, dass er sich jetzt nicht auf eine dieser beiden Seiten schlagen wird, sondern dass er immer was ganz anderes im Sinn hat. Und genauso ist es hier. Er sagt, beide Annahmen, beide Vorwürfe sind falsch. Ja, schon dieser Ansatz ist vollkommen falsch. Er sagt, eure überlieferten Richtlinien, eure Gesellschaftsordnung, die kann man nicht mehr flicken, das können wir nicht weiterentwickeln, hier finden wir keine Kompromisse. Erinnert euch vielleicht an eine der vorherigen Predigten über das Lukas-Evangelium. Jesus sagt, es muss etwas Neues her. Und was ist das Neue? Nun, das Neue, das ist das Reich Gottes. Das ist das, was mit Jesus Christus gekommen ist. Und in diesem Reich, da ist alles neu, da ist alles anders. Wir haben das gesehen, Jesus, der war anders. Der hatte Kontakt mit unreinen Leuten, der hat anderen Leuten Sünden vergeben. Er hatte Gemeinschaft mit Zöllnern und Sündern, also mit dem Abschaum der Gesellschaft. Der Jesus hat sogar gewagt, am Sabbat, am heiligen Sabbat, Menschen zu heilen, also zu arbeiten. Das waren alles Neuerungen, das waren zur damaligen Zeit Tabubrüche. Und dann ging es noch weiter. Jesus hat auch eine ganz neue Führerschaft, Führungsschicht in dieses Reich eingesetzt, nämlich die 12 Apostel. Das war die vorletzte Predigt dazu. Es waren keine gebildeten, hochstehenden, hochangesehenen Männer, die Jesus erwählt hat, um Leiter zu sein, sondern es waren 12 gewöhnliche Männer. Und heute geht es weiter in diesem Reich, was mit Jesus gekommen ist, da wird es auch eine ganz neue Gemeinschaft geben. Neue Strukturen, neue Muster, neue Maßstäbe. Die Verhaltensweisen der Mitglieder dieser neuen Gemeinschaft, die sind anders. Anders auf alle Fälle, als es zur Zeit Jesu der Fall war, in der Gesellschaft, in der Jesus lebte. Und all das macht Jesus uns deutlich, vor allen Dingen in der Bergpredigt. Oder man könnte auch sagen, die Feldpredigt. Viele kennen ja von Jesus die Bergpredigt, die steht im Matthäusevangelium. Und auch Lukas hat dann so eine ähnliche Predigt, die wird dann meistens Feldpredigt genannt. Der Grund ist, Matthäus schreibt, Jesus war an einem Berg. Und Lukas schreibt, Jesus ging hinab von dem Berg und war auf einer Ebene. Nun, hier gehen die Meinungen auseinander. War das jetzt genau dieselbe Predigt? Und Lukas hat ein paar andere Worte, einen anderen Schwerpunkt wiedergegeben als Matthäus. Oder waren es vielleicht unterschiedliche Predigten? Ja, man könnte sagen, der eine meinte, Jesus ging da an den Berg hinan und der andere kam vom Berg runter, war aber immer noch auf dem Berg, aber auf so einer Ebene da am Berg. Wir können uns viel Gedanken darüber machen, aber es ist einfach wichtig, dass diese Worte, die Lukas uns hier überliefert, von Jesus sind und für uns gedacht sind. Und da ist es gar nicht so wichtig, war das jetzt die Bergpredigt oder ist es die Feldpredigt oder hat Jesus vielleicht zweimal dasselbe gesagt? Sicherlich. Jesus hat eine wichtige Botschaft gehabt und hat sie oft wiederholt. Und ich möchte jetzt den Anfang der, ich nenne es jetzt Feldpredigt, vorlesen. Das ist der Predigttext. Diese Predigt wird uns also noch weitere Predigten hier in unserer Gemeinde beschäftigen. Aber heute ist der Anfang, und zwar mit den Seligpreisungen und Wehrufen. Lukas 6, 17 bis 26. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyros und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, und sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Jesus, haben wir jetzt schon oft gehört, er predigte und er heilte. Und das zog immer mehr Menschen an. Und es war sogar so, es kam so weit, dass Jesus so bekannt wurde, dass auch die Pharisäer und Schriftgelehrten auf ihn aufmerksam wurden. Ja, das war die theologische, intellektuelle Oberschicht. Das waren die, die den Ton angaben, die entschieden, was gut und was schlecht war, um Jesus zu überprüfen und letztlich um Jesu Wirken zu verhindern. Aber das war vorerst ohne Erfolg. Ja, scheinbar das Gegenteil wurde bewirkt, denn wir haben ja gehört, gleich am Anfang, und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa, von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyros und Sidon. Also im Kontrast zu diesen Pharisäern und Schriftgelehrten schreibt uns Lukas jetzt hier von diesen Massen, die aus allen Gebieten kommen. Nicht um Jesus zu überprüfen, sondern um das von Jesus zu empfangen, was er zu geben hat. Als erste werden hier die Apostel erwähnt, die er gerade erwählt hat. Er ging mit ihnen hinab. Wir wissen ja, die Apostel wurden zu einem ganz bestimmten Amt erwählt und sie haben jetzt hier keine Sonderrolle, sondern wir haben gehört, sie sind unter den Massen und hören Jesus zu. Aber das ist ja gerade eine der Hauptaufgaben der Apostel. Apostel sollen Augenzeugen sein von Jesus. Apostel sollen später bezeugen, dass Jesus tatsächlich von Gott kam, dass er in Vollmacht und Autorität gepredigt und geheilt hat. Dann werden die Jünger erwählt, also der größere Kreis der Jünger. Das ist für uns wichtig, denn Jesus spricht zuerst diese Jünger, ja, seine Leute an, die ihn schon folgen. Und dann als drittes kommt die große Menge Volks, die aus allen Gebieten, ja selbst aus den Städten der Heiden gekommen sind. Alle kommen und wir fragen uns, warum, oder wir fragen uns es nicht mehr, denn es wurde ja gesagt, sie wollen Jesus hören und sie wollen geheilt werden von ihren Krankheiten. Sie waren also zuerst auf Jesu Worte begierig und wir haben das schon öfters gehört. Das war so, weil Jesus einfach anders predigte. Nicht so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass er immer wieder andere weise Leute zitiert hat, die wieder andere zitiert haben, die wieder andere zitiert haben, sondern Jesus hat in Vollmacht gepredigt. Er hat direkt das Wort Gottes gesagt. Und sie wollten natürlich geheilt werden. Ja? Kranke Menschen, Menschen, die geplagt waren, die haben gehört, da gibt es jemanden, der kann heilen, und zwar wirklich richtig mit Vollmacht, also hin. Und tatsächlich, wir lesen Vers 19, die ganze Volksmenge sucht ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Sie kommen zu Jesus, sie glauben an ihn, aber wir müssen wissen, oder es ist mit Sicherheit so gewesen, dass es ihnen nicht anders ging, dieser großen Menge, als den Aposteln. Sie glaubten zwar, dass Jesus von Gott gekommen ist. Sie glaubten, dass sicherlich viele von ihnen glaubten auch, dass Jesus der Messias ist, so wie es ja auch die Apostel taten am Anfang ihres Zusammenseins mit Jesus. Aber sie hatten noch ein falsches Verständnis von Jesus. Im Johannesevangelium, da steht mal, nachdem Jesus viele Zeichen und Wunder getan hat und viele glaubten an Jesus. Und dann gleich danach steht, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Jesus glaubte ihnen nicht. Jesus wusste, sie glauben zwar, aber sie haben noch keinen wirklichen tiefen Glauben. Und genau das macht Jesus in der Bergpredigt nun deutlich, was es bedeutet, wirklicher Glaube. Jesus heilt sie, aber Jesus will vor allen Dingen, dass sie dieses neue Reich, dass sie diese neue Zeit, dass sie ihn richtig verstehen. Und gerade am Ende der Bergpredigt, da kommt dann dieses Gleichnis mit diesen beiden Bauherren. Der eine baut auf guten, festen Boden und macht ein gutes Fundament und der andere baut einfach auf Sand, auf Dreck, auf Lehm. Und ihr wisst, wie das ausgeht. Und Jesus sagt damit, ja, es gehört zum Glauben mehr als nur zu mir zu sagen, Herr, Herr. Es gehört zum Christsein, können wir sagen, mehr als nur Fan von Jesus zu sein. Ja, als extra von Sidon oder Tyros angereist zu kommen, um ihn einfach nur zu sehen. Christsein heißt, Christus in seinen Worten und in seinen Taten zu folgen. Christsein bedeutet letztlich, nach ganz anderen Grundlagen zu leben, als es die Welt tut. Und diese neuen Grundlagen, die lehrt Jesus in der Feldpredigt. Also schauen wir uns jetzt diesen Text nochmal an. Vers 20. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr arm, denn das Reich Gottes ist euer. Und dann das Pendant, Vers 24. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Ich nehme mal an, ihr alle kennt diese Worte von Jesus. Und die klingen für uns eigentlich absolut normal. Ja? Das ist das, was wir von Jesus erwarten. Jesus, das ist Bergpredigt. Das ist, selig sind die Armen und wehe euch, ihr Reichen. Und weil wir das so gewohnt sind, können wir es uns kaum vorstellen, wie krass das zur Zeit Jesu war, als er das gesagt hatte. Das war nämlich nicht absolut normal, sondern das war absolut unnormal. Und wenn wir das so lesen, dann können wir es natürlich auch leicht missverstehen. Die Frage ist ja, was meint denn Jesus eigentlich damit? Wir müssen also ein paar Dinge für das richtige Verständnis klären. Erstmal glückselig, das ist ja, sagen wir mal, ein Wort, was man heute nicht jeden Tag hört, was wir nicht in unserem normalen Sprachgebrauch drin haben. Wir sagen also nicht, wenn wir jemanden treffen, der hat einen guten Tag, glückselig warst du oder ich fühle mich heute glückselig oder so. Es ist seltener. Was heißt das eigentlich? Glückselig heißt, wörtlich übersetzt, voller Glück sein, froh sein. Und in der Bibel geht es noch ein Stück weiter, da ist natürlich gemeint himmlisches Glück. Ja, das himmlische Glück, gerettet zu sein, letztendlich, heißt glückselig zu sein. Und das Wort wehe, das ist heute auch vielleicht seltener im Gebrauch. Viele Mütter verwenden das vielleicht oder Väter zu ihren Kindern. Ja, wehe, wehe. In die Richtung geht das auch. Natürlich mit einer viel größeren Ernsthaftigkeit hier bei Jesus. Wehe, das heißt, dass das Gericht nahe ist. Das heißt, habt Acht. So geht es nicht weiter. Einfach Warnung vor Gefahr. Also, Jesus sagt, glückselig, voller Glück seid ihr Armen, Hungernden und Weinenden. Und wehe euch, ihr Reichen, Satten und Lachenden. Nun, wir merken, gut, wir haben jetzt ein paar Sachen schon gedeutet, diese Wörter, aber die Bedeutung an sich, die ist immer noch nicht richtig deutlich. Wir müssen genau wissen, worum es hier Jesus geht und vor allen Dingen, worum es Jesus nicht geht. Wenn wir das so hören, dann könnte man natürlich sagen, gut, ist doch eindeutig, es geht um Geld, ja, es geht um Reich und Arm. In Jesu neuen Welt ist es ganz einfach, die Armen, das sind die Guten und die Reichen, das sind die Schlechten. Und es ist tatsächlich so, Jesus spricht hier von materieller Armut und materiellen Reichtum. Aber dennoch will er uns mit diesen Versen noch etwas ganz anderes deutlich machen. Nämlich, dass es eben nicht auf materiellen Reichtum oder materielle Armut ankommt. Er will uns deutlich machen, dass es in Gottes Reich auf andere Werte ankommt. Dass andere Werte von Bedeutung sind. Und das ist heute mein erster Punkt, neue Werte. Damals war es die weit verbreitete Meinung, und ich hatte das am Anfang ja schon kurz erwähnt, wenn Gott dich liebt und segnet, dann schenkt er dir Reichtum, materiellen Reichtum. Und natürlich umgedreht, wer arm ist, da muss man sich Gedanken machen, naja, wahrscheinlich hat er ein Problem mit Gott, Gott liebt ihn nicht richtig, Gott hat ihn nicht gesegnet. Das war das Denkmuster, das Raster, mit dem man Menschen beurteilt hat. Und Jesus will jetzt genau dieses Raster, dieses Muster aufbrechen. Er sagt, nein, so ist es nicht, sondern auch wenn du arm bist, kannst du zu Gott kommen. Gerade wenn du in vielerlei Hinsicht Mangel hast, ja, wenn du vor lauter Not weinen musst, dann bist du bei Gott willkommen. Er will dich segnen. Jesus wendet sich hier zuerst an seine Jünger, die ihm folgen, aber dann auch an alle die Menschen, die ausgestoßen sind, die sündig sind. Ja, die Zöllner, die Huren, die Leprakranken, an Heiden. Alle diese Menschen, die eben in der Gesellschaft nicht gerade willkommen gewesen sind. Aber nun sagt Jesus genau, diese Menschen, die sind bei Gott nicht nur toleriert, sondern er verheißt ihnen, dass Gott sie erneuern will, dass sie ihre Mängel stillen will. Bisher wart ihr Armen, Bedürftigen am Rand der Gesellschaft. Ihr wart ausgestoßen. Und ihr Reichen sagte, ja, ihr wart etabliert. Ihr habt mit eurem Geld euch sicher gefühlt. Ihr habt eure Stellung gut ausgebaut. Aber das wird jetzt alles ganz anders werden. Das wird alles umgedreht sein. Und jetzt können wir wieder fragen, Moment mal. Da geht es also doch nur um Geld. Es geht doch nur um materielle Werte. Wiederum, ja, materielle Dinge, Geld, Reich und Arm, das ist ein ganz wichtiges Thema im Lukas-Evangelium. Wenn Lukas sagt arm und reich, dann meint er auch arm und reich, materiell. Aber er meint es nicht nur. Die Bedeutung geht darüber hinaus. Arm und reich, die haben einen Bedeutungsrahmen, der einfach viel größer ist. Und das wird deutlich, wenn wir den Kontext des Lukas-Evangeliums betrachten. Wo wird arm und reich erwähnt? Mit was für anderen Beschreibungen wird arm und reich erwähnt? Arm und reich, merkt man dann, das wird mit einer ganz bestimmten inneren Einstellung verbunden. Arm und reich, das sind sozusagen Synonyme für eine gewisse Weltanschauung. Ja, letztendlich für die Einstellung zu Gott. Wir haben das schon gehört in der Verkündigung von Jesus in der Synagoge von Nazareth, da hat Jesus auch schon die Armen erwähnt. Und da wurde auch dieser weitere Kontext sichtbar. Arm, hungrig, weint, das sind eben die, die bedürftig sind, die materiell bedürftig sind, aber darüber hinaus, die auch andere Dinge bedürftig sind. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, es sind die, die auch ihre Bedürftigkeit erkannt haben, und zwar vor Gott. Das sind die, die erkannt haben, ich brauche Gottes Hilfe. Das sind die, die erkannt haben, ich bin tatsächlich von Gott abhängig. Und genauso ist der Bedeutungsrahmen bei dem Wort reich größer. Ja, reich, satt, lachend. Auch hier sind nicht einfach nur Menschen mit ein bisschen mehr Geld gemeint, sondern Jesus meint hier Menschen, die reich sind und darum stolz darauf sind. Das sind Menschen, die sich auf den Reichtum verlassen. Später kommt dann das Gleichnis von diesem reichen Kornbauern, der wirklich eine gute Ernte hat und sich dann einfach darauf verlässt und sagt, nun kann mir nichts mehr passieren. Das sind die, die sich einbilden, von Gott gesegnet zu sein und gerade deshalb eben nicht auf Gott vertrauen, sondern auf sich vertrauen. Denn wenn mich Gott so reich segnet, dann muss ja alles gut sein bei mir. Und das sind die, die dann natürlich eben die Armen verachten, weil die sind eben Leute, die nicht so von Gott gesegnet sind und die, so sehen wir es dann bei der Geschichte über den reichen Mann und den armen Lazarus, eben diesen Arm kaum etwas abgeben. Also es geht um Arm und es geht um Reich, es geht wirklich um Werte, aber die Werte der Reichen, Macht und Sicherheit und Geld, das sind keine wirklichen Werte im Reich Gottes. Und wer sich darauf verlässt, der ist verlassen. Da sagt Jesus, der hat seinen Trost schon gefunden. Ja, der wird einst hungern, der wird einst weinen. Warum? Weil er eben nicht zum Reich Gottes gehört. Ja, erst jetzt, mitten in der Gesellschaft, von allen geliebt, fühlt sich wohl. Aber im Reich Gottes, da gehört er nicht zu dieser Gesellschaft. Dort ist er ausgestoßen. Nein, das Reich Gottes, das gehört denen, die ihre Bedürftigkeit vor Gott erkennen. Die werden reich beschenkt und satt und fröhlich. Und da sehen wir auch, dass es eben Jesus nicht um ein Armutsideal geht. Ja, Jesus macht das Gegenteil deutlich. Jesus macht deutlich, dass es Armut und Hunger und Verachtung in seiner neuen Welt einmal nicht mehr geben wird. Jesus will eben nicht, dass seine Jünger arm sind und hungern und weinen, sondern Jesus sagt, ich werde euch satt machen. Ich will, dass ihr fröhlich seid. Also wir können zusammenfassend sagen, Jesus verkündet nicht, werde arm und dann wirst du selig, sondern auch wenn du arm bist, bist du bei Gott willkommen. Es geht eben nicht darum, ob du viel Geld hast oder wenig Geld hast, sondern es geht um etwas ganz anderes. Und das wird in den Versen 22 und 23 nochmal zugespitzt. Jesus, der fasst ja hier nicht wahllos ein paar wichtige Punkte zusammen, sondern wir merken das schon, wenn wir das lesen, er spricht in einer sehr kunstvollen Art und Weise. Ja? So kennen wir es aus den Weisheitsbüchern, aus den Propheten vielleicht. Es sind genau 4 Seligpreisungen und dem gegenüber genau 4 Weherufe. Ja, jedes Seligpreisung hat ihr Pendant bei den Weherufen. Glückselig seid ihr arm, denn das Reich Gottes ist euer. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Es ist ein Rhythmus da drin. Und dieser Rhythmus, der wird genau in der Mitte aufgebrochen. Und wie sollte es anders sein? Genau dort liegt der Schwerpunkt. Dort kommt Jesus zur Basis seiner neuen Werte. Also der erste Punkt war neue Werte und der zweite Punkt ist die neue Wertebasis. Vers 22. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Diese Verse bilden das Zentrum dieses Abschnitts. Alle anderen Aussagen, die führen darauf hin. Und das heißt jetzt für uns, dass wir alle anderen Aussagen von Jesus mit dieser Aussage verbinden müssen. Hier wird es nochmal deutlicher, dass arm nicht nur materiell arm und reich nicht nur materiell reich bedeutet. Wenn wir das jetzt verbinden mit dieser Aussage, dann heißt das, auch wenn ihr arm seid, wenn ihr jetzt hungern müsst, wenn ihr weint, wenn ihr gehasst werdet, ihr seid glückselig, ihr seid voller Glück, wenn es um des Menschensohnes willen geschieht. Ja, wenn ihr zu Christus gehört. Es kommt also nicht auf deine Armut an, sondern es kommt auf Christus an. Und in diesen Versen, da liegt nicht nur ein wichtiges Prinzip des Reiches Gottes, sondern auch eine Prophezeiung der Folgen eines Lebens in der Nachfolge Christi. Was hast du zu erwarten, wenn du wirklich Christus folgst? Und wie meine ich das? Jesus hat durch seine Taten und durch seine Werke, durch seine Zeichen, Wunder, aber auch durch seine Worte, die alten Strukturen, ja, das, was sich eingebürgert hat, das, was sich etabliert hat, eigentlich alles über den Haufen geworfen. Er hat den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt, das meiste, was ihr euch ausgedacht habt, das, worauf ihr euer Leben gründet, das ist alles eigentlich falsch. Ja, es ist sogar schlecht. Das alles, das führt euch gar nicht zu Gott, was ihr eigentlich wollt, sondern das führt euch eigentlich in die Verdammnis. Nun, und was war die Reaktion der Pharisäer und Schriftgelehrten? Was war die Reaktion der Juden? Es gab wirklich einige, die folgten Jesus, die taten Buße. Aber die meisten, die lehnten ihn ab. Ja, es ging sogar so weit, wir haben das gehört, die Pharisäer und Schriftgelehrten kamen zusammen, um sich zu beraten, wie sie Jesus ganz aus dem Weg schaffen konnten. Bevor es ihm wirklich gelang, mit seiner Rede, mit seiner Verkündigung, mit seinen Werken unsere schöne Welt hier zu zerstören. Und wer sich in dieser Situation dennoch Jesus anschloss, ja, wer Jesu Werte zu seinen eigenen Werten machte, wer sein altes Weltbild von Jesus über den Haufen werfen ließ, der musste dann mit ähnlichem Widerstand rechnen, wie es Jesus eben musste. Und das ist bis heute so. Wir haben das schon so ein ganz klein bisschen gesehen bei den Jüngern von Jesus. Ja, sie haben nicht gefastet, eigentlich eine Lappalie, und sofort kamen sie an und haben gefragt, ja, warum ist das so? Sie haben am Sabbat Ähren gerauft, weil sie Hunger hatten und durchs Feld gingen. Sofort waren die Pharisäer und Schriftgelehrten da. Kann es sein? Das ist doch unmöglich. Das sind natürlich nur die Anfänge. Christen werden dann durch diesen Widerstand an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Das heißt, Christen nehmen dann die soziale Stellung von aussätzlichen Zöllnern und Sündern ein. Und um diesen Punkt ganz deutlich zu machen, erwähnt Jesus die Propheten. Ja, Vers 23, da sagt er, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Und dann Vers 26, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Die Propheten Gottes, die führten ein wahrhaftiges und heiliges Leben inmitten eines sündigen und abgefallenen Volkes. Und zusätzlich verkündeten sie Gottes Gebote und Maßstäbe. Leider, und alle, die bei der Bibelstunde dabei sind, wir gehen gerade durch den Propheten Jeremia, da sieht man das sehr deutlich, leider stießen die Propheten damit keine Reformation an, sondern sie stießen direkt beim Volk an. Ja, es kam zur Kollision. Sie wurden verachtet, sie wurden geschmäht und letztendlich getötet. Ganz anders ging es natürlich den falschen Propheten. Das waren Propheten, die ihre Botschaft an den Zeitgeist anpassten, die letztlich nach dem Mund des Volkes, nach dem Mund der Fürsten und Könige redeten. Die wurden geachtet und in Ehren gehalten. Sie waren populär, sie waren beliebt. Und Jeremia, der schreibt dann über solche falschen Propheten in seinem Buch Kapitel 8, Vers 10 und 11, denn vom Kleinsten bis zum Größten trachten sie nach unrechtem Gewinn, und vom Propheten bis zum Priester gehen sie alle mit Lügen um. Und sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes leicht hin, indem sie sprechen, Friede, Friede, wo es doch keinen Frieden gibt. Und im Gegensatz zu diesen falschen Propheten haben Gottes Propheten, zum Beispiel Jeremia, die Missstände in der Gesellschaft klar benannt. Jeremia hat eben nicht von Frieden gesprochen, wo es gar keinen Frieden gab, sondern Betrug und Lüge und Götzendienst. Und diese Geradlinigkeit, diese ehrliche, aber harte Botschaft, die konnten dann irgendwann sogar seine eigenen Leute, seine eigene Familie nicht mehr ertragen. Und sie haben angedroht und gesagt, Jeremia, wenn du nicht aufhörst mit Reden, dann bringen wir dich um. Wir wissen und wir hören das immer wieder auch über die Nachrichten und über verschiedene andere Kanäle, dass auch heute viele Christen mit dem Tod bedroht werden, verfolgt werden, verachtet werden, ja, und letztendlich tatsächlich getötet werden. Wir dürfen ja hier in Deutschland ein sehr hohes Maß an Sicherheit und an Freiheit genießen. Aber auch wir merken, dass wir mal schnell auf Widerstand stoßen können, dass wir Verachtung erfahren können, wenn wir treu zu Jesus stehen. Aber, und das will Jesus jetzt deutlich machen, der Widerstand, die Verachtung, die einem entgegenschlägt, die Trennung, die man von seinen Freunden erfahren muss, manchmal sogar von seinen eigenen Familienmitgliedern, das sind alles Beweise dafür, dass man wirklich mit Herzen Jesus nachfolgt. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Wenn es wirklich um des Menschensohnes willen geschieht, ja, wenn es um Jesu willen geschieht, dann gehörst du zur neuen Welt. Dann bist du ein Mitglied des Reiches Gottes. Und Jesus geht sogar so weit, diesen Teil dann mit einem Imperativ, mit einem Gebot abzuschließen. Vers 23, freut euch an jenem Tag und hüpft. Wer verfolgt wird, wer ausgegrenzt wird, Er soll sich freuen. Nicht, weil es so schön ist, natürlich, verfolgt zu werden, beschimpft zu werden, als Außenseiter identifiziert zu werden. Das natürlich nicht. Aber weil die Verwerfung von Menschen eine Bestätigung ist, dass wir uns selbst mit Jesus Christus identifiziert haben. Und wenn Jesus hier sagt, an jenem Tage, dann meint er damit eben den Tag, wo uns diese Verachtung entgegenschlägt, wo wir Verfolgung erleiden müssen. Gerade dann sollen wir uns freuen. Man fragt sich natürlich, ist das möglich? Kann ich mich in so einer Not überhaupt freuen? Ja, Jesus sagt, ich soll vor Freude springen. Ja, wie soll das gehen? Nun, die Antwort ist, wer die Seligpreisung wirklich verstanden hat, wer diese Segnung zugesprochen bekommt, der kann sich tatsächlich seines Lohnes im Himmel gewiss sein. Auch wenn ich hier von Menschen verachtet werde, auch wenn ich hier Not leiden muss, mein Lohn im Himmel, den kann mir keiner nehmen. Jesus sagt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Also gerade wenn ihr Not leidet, ist euer Lohn extra groß im Himmel. Nun, hier ist natürlich unbedingt etwas zu klären. Ein ganz wichtiger Vorwurf, der den Christen gemacht wird, der Jesus gemacht wird, ist das nicht die berühmte Vertröstung auf Jenseits? Ja, gerade in Bezug auf Armut und Reichtum. Gebt nur mal schön euer Geld. Ihr habt hier eben hier nicht viel. Euch geht's schlecht, aber später wird es euch mal gut gehen im Himmel. Und das sagt dann die reiche Kirche, die eben in ihren reichen Häusern und Kirchen und was nicht alles sitzt. Ja? Ist das nicht Heuchelei? Ist das nicht Vertröstung einfach nur aufs Jenseits? Und die Antwort darauf ist ja und nein. Ja, Christus hat tatsächlich immer wieder seinen Nachfolgern deutlich prophezeit, dass sie leiden müssen. Dass sie materiell, sozial und was weiß ich noch leiden müssen. Leiden ertragen müssen. Und erst im Himmel, erst wenn sie wirklich in Gottes Herrlichkeit mit Jesus Christus vereint sind, dann wird er, so steht es in Offenbarung, jede Träne von ihren Wangen wischen. Erst dann wird es wirklich kein Leid, kein Hass, keine Trennung, kein Tod mehr geben. Aber es ist nicht nur diese Vertröstung, es ist nicht nur diese Prophezeiung. Es ist noch mehr und deshalb heißt die Antwort auch nein. Jesus sagt nicht, glückselig werdet ihr, sondern Jesus sagt, glückselig seid ihr. Das alles gehört jetzt schon euch. Es ist euch jetzt fest zugesagt. Das heißt, wir gehören nicht erst im Himmel zum Reich Gottes, sondern das Reich Gottes gehört jetzt schon uns. Und das ist nicht nur theoretisch so, dass wir uns das irgendwie einhämmern müssen, immer wieder vorsagen müssen im Leid, sondern das wird auch ganz praktisch. Das können wir tatsächlich erfahren in unserer Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Christen, in der Gemeinde. Das können wir erfahren durch die Sündenvergebung, die wir bekommen. Das können wir erfahren, weil wir beten dürfen, weil wir direkt zu Gott kommen dürfen, ihn unser Anliegen bringen. Das können wir durch die Liebe Gottes zu uns und bei uns untereinander erfahren. Das können wir erfahren, weil wir Gottes Wort bekommen haben und weil wir Gottes Wort verstehen dürfen und weil wir Gottes Wort wirklich ernst nehmen dürfen. Ja, Gott beim Wort nehmen. Das können wir erfahren, weil wir Gottes Handeln in der Welt sehen können. Das können wir erfahren, weil wir befreit werden von Süchten und von Ängsten. Ich könnte da sicherlich noch weiterfahren. Die Basis unseres Lebens, das ist schon jetzt eine andere. Wir brauchen eben nicht mit dieser Welt nach vergänglichem Glück und nach Schönheit, nach Geld und allen möglichen Dingen, die in der Welt angesagt sind, zu rennen und zu hasten. Sondern wir dürfen auf Gott vertrauen, dass er uns versorgt, dass er bei uns ist. Ja, dass jeder bei Gott willkommen ist, egal ob er reich oder arm ist oder in was weiß ich für einer Verfassung, aber der wirklich mit einem bedürftigen Herzen zu Gott kommt. Ich komme jetzt zum Schluss. In Jesu Reich, das möchte Jesus deutlich machen, kommt es nicht auf deinen materiellen oder deinen sozialen Stand in der Gesellschaft an, sondern auf deine Einstellung zu dem Herrn des Reiches, zum Menschensohn, zu Jesus Christus. Und die Seligpreisungen, die zeigen, dass der Weg zu himmlischen Segnungen dem Weg entgegengesetzt ist, auf dem die Welt ihr Glück sucht. Die Welt meint eben, Glück findet sich im Reichtum und im Vergnügen, im Überfluss, in Freizeit und dergleichen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann sehen wir selber auch oft so. Dann sind wir glücklich, da suchen wir danach, endlich mal wieder Freizeit oder mal wieder ein tolles Vergnügen zu haben oder so. Aber Jesus macht deutlich mit den Seligpreisungen, dass es anders ist. Er beschreibt die Werte des wahren Glaubens. Es geht um andere Dinge. Es kann durchaus möglich sein, dennoch, dass ein Christ von der Liebe zu seinen Mitmenschen immer alles weggibt, was er hat und am Ende dann wirklich selber sehr arm ist. Und es kann anders auch sein, dass ein Mensch, der wirklich gottesfürchtig ist, von Gott reich gesegnet wird mit materiellem Reichtum und sehr reich ist. Aber Armut und Reichtum, das ist kein Indiz für wahren Glauben. Das ist keine Versicherung, dass dieser oder jener Mensch wirklich ein Jünger Jesu ist, ein gläubiger Mensch ist. Ein Indiz für wahre Jüngerschaft, das ist, dass man nach den Maßstäben von Jesus Christus lebt. Das ist, dass man seine Weltsicht, die Weltsicht von Jesus Christus zu seiner eigenen macht. Dass man sein Wort, dass sein Wort und eben nicht der Zeitgeist die oberste Priorität im Leben hat. Dass man treu dazu steht, auch wenn man ausgestoßen und verachtet wird. Glückselig seid ihr, wenn Christus eure Werte bestimmt, wenn er selbst die Basis eurer Werte wird. Glückselig seid ihr, wenn ihr von Christus euer Leben leiten lasst. Theo Lehmann, das war einer und das ist einer, dem es so erging. Ihr kennt ja, viele kennen ihn vielleicht, das war ein und ist ein Evangelist aus Chemnitz, aus Sachsen. Und er stand treu zu den Grundsätzen Jesu Christi in einer sehr feindlichen Welt, in der ehemaligen DDR, ja, Kommunismus, in einer Staatsform, die gegen das Christentum war. Und was hat es ihm gebracht, dass er treu zu Christus stand? Er wurde nicht nur von der Staatssicherheit verfolgt, von der Stasi, sondern er wurde auch von seiner eigenen Kirche verachtet und geschmäht. Ja, seine eigenen Pfarrerkollegen in Chemnitz waren Stasi-Spitze, extra auf ihn angesetzt. Seine Vorgesetzten, die waren eigentlich grundsätzlich gegen seine Ideen, gegen seine Predigten, gegen seinen Jugendgottesdienst. Ja, selbst seine besten Freunde, mit denen er täglich zu tun hatte, verrieten ihn. Und dann wurde versucht, mit Verleumdungen, mit gefälschten Briefen, mit Traktaten, die verteilt wurden, mit allen möglichen Dingen, Theo Lehmann an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Es wurde den Leuten versucht zu sagen, dieser Mann, dieser Prediger ist eine Gefahr für eure Kinder, ist eine Gefahr für die Jugendlichen, eine Gefahr für die Gesellschaft, für die Ordnung, eine Gefahr für die Kirche. Den Kirchenleuten wurde teilweise gesagt, der Theo Lehmann, der sagt solche brisanten Sachen, dass der noch nicht gefangen genommen wurde, in Haft gesetzt wurde, das ist darum, weil er ein Stasi-Spitzel ist. Und anderen Leuten wurde gesagt, dieser Mann, das ist ein absolut moralischer Unhold. Man wollte die Grundlage seines Wirkens vernichten. Er sollte verachtet werden, er sollte an den Rand der Gesellschaft kommen. Aber die Grundlage seines Wirkens war eben nicht seine Beliebtheit, sondern Jesus Christus und sein Wort. Und daran hielt Theo Lehmann fest. Und Jesus hielt an Theo Lehmann fest. Er wurde trotz harter Anklagen und deutlicher Worte in seinen Predigten gegen das Staatssystem der DDR, gegen die weltlichen Ordnungen, eben nicht verhaftet. Er kam nicht ins Gefängnis. Er wurde auch nicht aus der Kirche ausgeschlossen. Nein, aufgrund seiner klaren Predigten und weil er ohne Abstriche das Wort Gottes verkündete, weil er wirklich zur Weltordnung Jesu Christi stand, da liefen die Kirchen über von jungen Menschen. Viele, viele kamen zu ihm und aufgrund seiner Predigten bekehrten sie sich zu Jesus. Gott hat wirklich die Arbeit von Theo Lehmann reich gesegnet und er hat auch Theo Lehmann trotz aller Verfolgung, trotz aller Not und trotz allem Verlust, den er hatte, reich gemacht. Und er hat dann ein Buch geschrieben, eine Biografie über sein Leben. Und als er dann in diesem Buch schreibt über die Verfolgung der Stasi, über die Verachtung in der Kirche, dann zitiert er eines seiner Lieder. Wir haben heute schon eines seiner Lieder vor der Predigt gesungen und ein anderes zitiert er dort. Und damit möchte ich schließen. Nur mit dir durchs Leben gehen. Hier meint er natürlich Jesus Christus. Nur mit dir kann ich bestehen. Jesus, dir vertraue ich. Du bist da, bleib mir nah, führe mich. Nur mit dir durch alles Leid, nur mit dir zur Ewigkeit. Jesus, dir vertraue ich. Du bist da, bleib mir nah, schütze mich. Nur mit dir halt ich hier aus. Nur mit dir komm ich nach Haus. Jesus, dir vertraue ich. Du bist da, bleib mir nah, segne mich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen nun gemeinsam